Das Heute-Journal.
Guten Abend. Am Tag nach der Horrornacht von Moskau mit mittlerweile mindestens 133 Toten drängt sich die unbequeme Vorahnung auf, dass wir möglicherweise nie wirklich wissen werden, wer dahinter steckt. Die Fragen nach Tätern, Auftraggebern und Motiven sind ebenso zahlreich wie die Fährten und Verdächtigungen, die jetzt ins Spiel gebracht werden. Ein Ableger der Terrorgruppe des sogenannten Islamischen Staates reklamiert die Attacke auf eine Konzerthalle für sich. Präsident Wladimir Putin suggeriert dagegen, die Fährte führe in die Ukraine. Was wir wissen, der Stand der Dinge, Dalia Anter.
Sie kommen und es werden immer mehr. Die Krokus City Hall am Tag danach. Menschen trauern an jenem Ort, der einst bekannt war für Vergnügen. Alle sind traurig in Moskau und Russland. Leider passieren solche Dinge im 21. Jahrhundert immer noch und niemand ist davor sicher. Wir wollen Solidarität zeigen mit den Verstorbenen. Gestern Abend die Konzerthalle Krokus City Hall in Krasnogorsk im Westen Moskaus. Kurz vor 20 Uhr Ortszeit eröffnen mindestens 4 maskierte Männer in Tarnkleidung und Sturmgewehren das Feuer auf Wachpersonal und Besucher. Rund 6000 Menschen freuen sich drinnen auf ein Rockkonzert, bis von draußen Schüsse zu hören sind. Die Gruppe stürmt schwer bewaffnet den Saal. Die Leute gerieten in Panik, fingen an zu rennen und stießen miteinander zusammen. Einige fielen hin und einige trampelten über sie drüber. Die Täter werfen eine Granate oder Brandbombe. Die Halle brennt lichterloh. Mindestens 133 Menschen sterben, unter ihnen mindestens 3 Kinder. Der Inlandsgeheimdienst spricht von 11 Festnahmen. Das russische Fernsehen veröffentlicht diese Bilder. Der sogenannte Islamische Staat hat sich zu dem Anschlag bekannt. Experten halten dessen Bekennerschreiben für authentisch.
In diesen Nachrichten steht auch drin, dass der IS nicht nur den IS verantwortlich macht, sondern IS-Provinz Khorasan, die Gruppe, die sehr aktiv ist und die auch seit einiger Zeit schon es auf Russland abgesehen hat.
Anfang des Monats hatte die US-Botschaft ihre Landsleute vor einem möglichen Anschlag gewarnt. Russlands Präsident Putin spricht dagegen von Spuren, die in Richtung Ukraine führten. Sie waren unterwegs zur ukrainischen Grenze, wo laut den Ermittlungen von ukrainischer Seite ein Schlupfloch vorbereitet war, um die Grenze zu überqueren. Beweise für eine Verbindung zur Ukraine legt der Kreml nicht vor. Kiew selbst streitet jede Beteiligung ab.
Unser Russland-Korrespondent Armin Körper ist am Ort des Anschlags bei Moskau. Guten Abend, Armin. Ist denn tatsächlich davon auszugehen, dass nie 100%ig klar wird, wer für einen der schwersten Terroranschläge in der russischen Geschichte verantwortlich ist?
Genau davon würde ich ausgehen. Und für mich ist das wirklich Bedenkliche daran, dass für die Fortschreibung dieser Erzählung das alles gar keine Rolle mehr zu spielen scheint. Als wir gestern Abend nach der Heute-Journal-Schalte zurück ins Studio gefahren sind, da waren schon die ersten großen Werbetafeln in Moskau mit ein und demselben Trauersymbol bespielt. Heute Morgen waren das dann schon überall. Das wirkte extrem gut vorbereitet. Auch, dass die Täter in so kurzer Zeit ausgerechnet nahe der ukrainischen Grenze aufgegriffen wurden. Danach war in dieser Geschichte für das Bekennerschreiben vom Islamischen Staat oder eine wirkliche Suche nach der Wahrheit überhaupt kein Platz mehr.
Und diese Fährte, die Russlands Führung jetzt versucht zu ziehen Richtung Ukraine, was könnten denn da die Folgen sein?
Da steht zu befürchten, dass die Folgen sind: erstens eine weitere Beschneidung der Bürgerrechte für die Bevölkerung in Russland, zweitens eine weitere Mobilmachung und drittens eine Intensivierung der Angriffe auf die Ukraine. Heute Abend muss man wohl sagen, dass der Kreml längst begonnen hat, den Terror als Taktik zu nutzen.
Sagt Armin Körper, ZDF Moskau. Armin, herzlichen Dank dafür. Auf der einen Seite stehen Lkw, Reihen mit Hilfsgütern bereit. Auf der anderen Seite müssen Menschen hungern. Beide Seiten sind nur ein paar Kilometer voneinander entfernt. Diese Situation spricht der Generalsekretär der Vereinten Nationen heute offen an, und zwar vor Ort am Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen, wo Antonio Guterres von einem Albtraum spricht. Nichts rechtfertige die schrecklichen Angriffe der Hamas gegen Israel und nichts rechtfertigt die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes, sagt er. Aus Israel bekommen der UNO-Chef und seine Weltorganisation dafür harsche Kritik zu hören. Thomas Reichert berichtet.
Im Norden von Gaza ist das Leid mit am größten. Hier droht nach UN-Angaben schon bald eine Hungersnot. Mitte Oktober, wenige Tage nach dem Massaker der Hamas, zerstörte Israels Luftwaffe das Haus von Ashraf al-Kachlut. Seitdem lebt seine Familie auf dem Dach einer Schule. Und das Essen wird knapp. Wir haben lange nur Gerste und Kaninchen-Trockenfutter gegessen. Wir haben beide gemischt. Jetzt gibt es nichts mehr. Wir essen nur Suppen. Im Süden von Gaza kommt wenigstens etwas Hilfe an. Hier verteilt das Welternährungsprogramm der UN Hilfspakete, auch aus Deutschland. Wer hier wartet, braucht einen Hilfsgutschein und wird registriert. Aber für die meisten reicht auch diese Hilfe nicht. Ich weiß nicht, was in diesem Karton ist. Ich habe einen Sohn, der verheiratet ist und drei Kinder hat. Gott sei Dank, jedes Mal, wenn ich Hilfe erhalte, teile ich die Hälfte davon. Der UN-Generalsekretär kommt heute von Ägypten aus an die Grenze zum Gazastreifen. Die lange Schlange der wartenden Lkw mit Hilfslieferungen nennt Guterres einen moralischen Skandal. Es ist an der Zeit, dass Israel sich eisern dazu verpflichtet, humanitären Gütern im gesamten Gazastreifen uneingeschränkten Zugang zu gewähren. Und es ist auch Zeit für die sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln. Inzwischen hat Israel einen neuen Grenzübergang im Norden eröffnet, über den erste Lkw in den Gazastreifen fuhren. Es könnte die Versorgung dort mindestens etwas verbessern.
So, und die Übersicht, was sonst noch wichtig ist in der Welt heute, die hast du, Hanna.
In der Slowakei läuft zur Stunde noch die Präsidentschaftswahl. Favoriten sind Parlamentspräsident Pellegrini und der liberale ehemalige Außenminister Korczok. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Pellegrini ist ein Verbündeter des prorussischen Regierungschefs Fico. Korczok ist dagegen ein Unterstützer des Nachbarlands Ukraine. Erhält keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit, folgt im April eine Stichwahl. Der Bundesrat hat gestern grünes Licht für die Teillegalisierung von Cannabis gegeben. Dennoch hoffen Teile der Union, das Gesetz noch stoppen zu können. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion Sorge hat Bundespräsident Steinmeier dazu aufgerufen, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Sorge, dass die, Zitat, einstimmige Kritik sämtlicher Justiz- und Innenminister der Länder zu groß sei. Um 20.30 Uhr gingen heute an vielen Orten weltweit für eine Stunde die Lichter aus. Mit der sogenannten Earth Hour soll ein Zeichen für mehr Klima- und Umweltschutz, aber auch für Demokratie gesetzt werden. Mit dabei das Brandenburger Tor, aber auch viele andere internationale Wahrzeichen. Die Aktion der Umweltschutzorganisation WWF findet zum 18. Mal statt. Zu den Lottozahlen. Die lauten 1, 4, 21, 32, 38, 40, Superzahl 7. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Und so wird das Wetter in den nächsten Tagen. Morgen gibt es einen Mix aus vielen Wolken, etwas Sonne sowie Schauern und Gewittern. Oberhalb von etwa 600 Metern schneit es. Bei einem teils stürmischen westlichen Wind werden 3 bis 10 Grad erreicht. Am Montag regnet es noch im Osten, sonst gibt es in den nächsten Tagen wieder mehr Sonne und die Temperatur steigt bis Mittwoch auf 10 bis 17 Grad.
Okay, also erst diesen Wintereinbruch am Wochenende noch durchhalten, dann wird's besser. Wir alle hier sagen danke für Ihr Interesse.
Und noch viel Spaß beim Fußball.
Einen angenehmen Abend. Tschüss.
Tschüss.